So, ja, jetzt kommt die Spätschicht. Das ist schon ungewöhnlich, wie der Heinz das gesagt hat. Ich fand es ungewöhnlicher, am Schreibtisch zu sitzen und die Predigt einfach aufzunehmen, muss ich sagen. Ich bin froh, dass das so wieder funktioniert, dass wir, auch wenn wir vielleicht jetzt zwei Schichten machen, aber man zumindest mal Menschen vor sich sieht und nicht nur das Mikrofon, wo man dann aufnimmt. Schön, dass wir heute hier sein können. Ich möchte mal kurz zurückblenden, nämlich 31 Jahre, in den Sommer vor 31 Jahren. Weiß noch jemand, was da passiert ist vor 31 Jahren? Da hast du de Ja, da wollte ich jetzt nicht drauf aus, Anita, ja. Vor 31 Jahren im Sommer, das war 1989, doch schon so lange her, Anita, da setzten sich zahlreiche Menschen aus der DDR in Bewegung. Und das ist ein bisschen das Thema heute auch, also nicht die Bewegung innerhalb der DDR, sondern sich in Bewegung zu setzen. Sie fuhren mit ihrem Auto oder was man damals so Auto nannte, so einem Trabant meistens, in Richtung Ungarn. Sie wollten über die grüne Grenze in die Freiheit. Das war eine ganze Massenbewegung, die da losfuhr. Ein paar Monate später setzten sich dann die Menschen innerhalb der DDR in Bewegung. Es fing an in Leipzig mit den Straßendemonstrationen, das war im September. Dass dort die ersten Demonstrationen waren, wie ein Feuer breitete sich das aus. Überall gingen die Menschen auf die Straßen. Die Opposition erstarkte damals. Im September wurde auch das neue Forum gegründet, eine Bürgerrechtsbewegung ist ganz neu entstanden und alles endete dank unserem Herrn in einer friedlichen Revolution. Und es wurde die Wiedervereinigung geschenkt. Auch in den vergangenen Jahren ist hier im Ländle einiges bewegt worden, oder? Zumindest haben sich einige Menschen ja auf die Straßen bewegt. Das fing an mit Straßendemos für oder gegen Stuttgart 21. Das ging dann weiter, Straßendemos für oder gegen Dieselfahrverbote. Dann hat die Jugend erkannt, man kann auf die Straße gehen, Fridays for Future, und hat das genutzt, um vielleicht, ja, wer weiß warum. Und zuletzt gab es auch wieder natürlich aufgrund der Corona-Pandemie auch Menschen, die sich auf die Straße bewegt haben, weil sie gesagt haben, sie finden es nicht gut oder sie finden es gut. Und gestern gab es eine Demonstration für die Bildungspolitik oder gegen die jetzige Bildungspolitik, dass es besser werden soll. Ja? Warum setzen sich all diese Menschen in Bewegung? Man muss ja vielleicht gar nicht ins Detail gehen. Aber die Antwort ist eigentlich eine ganz einfache. Man setzt sich in Bewegung, weil einem das Anliegen, welches man verfolgt, sehr wichtig ist. Es ist so wichtig, dass ich sage, ich stehe auf und bewege mich. Ich will es anderen mitteilen, anderen auf die Nase binden oder andere darauf hinweisen, dass das sehr wichtig ist. Ich setze mich in Bewegung, um etwas zu bewegen. Ganz einfach, oder? In Bewegung sein, das ist dabei etwas ganz Biblisches, muss man sagen. Wenn wir da hineinschauen, ja, wir wurden immer wieder in den letzten Predigten auch daran erinnert. Mose zum Beispiel, der führte das Volk Israel aus Ägypten heraus. Das Volk war in Bewegung, 40 Jahre, bevor sie am Ziel ankam. 40 Jahre Bewegung. Wie war das mit Jesus? Jesus war auch nicht nur im Tempel rum, ne? Jesus hat sich auch bewegt durchs Land und hat sich nicht alleine bewegt, sondern ist mit seinen Nachfolgern durchs Land gezogen. Und Paulus, wenn wir uns den allein nur anschauen, Paulus unternahm weite Reisen, war unermüdlich in Bewegung, um die gute Nachricht zu den Menschen zu bringen. Sie alle setzten sich in Bewegung. Und das hat mich zu der Frage veranlasst, wie das denn bei uns aussieht. Wie sieht das bei uns heute aus? Setzen wir uns auch noch in Bewegung? Oder zunächst vielleicht die Frage, was bewegt uns denn aktuell überhaupt? Was bewegt dich? Und für was setzen wir uns dann in Bewegung oder anders gefragt, was ist es denn wert, dass ich mich überhaupt bewege? So ein Couch-Potato, wenn der auf seinem Sofa erstmal festgewachsen ist, halbwegs, der bewegt sich vielleicht, um ein kühles Getränk zu kriegen. Das ist seine Motivation. Was ist denn uns wert, dass wir uns aufmachen? Und dann kann man sich natürlich diese dritte Frage auch stellen: Was bewegen wir denn überhaupt? Oder wer bewegt überhaupt etwas? Vor 31 Jahren hieß es in einem Anschluss, ja, das Volk hat das geschafft. Viele Menschen sahen das auch anders. Klar, das Volk war in Bewegung, aber Gott hat ein Wunder geschenkt. Er hat hier tatsächlich etwas bewegt, was unmöglich gewesen ist. Aber genau um diese Fragen sollte es uns heute Morgen gehen. Und ich möchte uns einen Text lesen aus Apostelgeschichte 3. Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 11. Und ich habe diesen Text überschrieben mit: Steh auf und geh, setze dich in Bewegung. Wenn wir in den Text hineinschauen, Apostelgeschichte 3, dann ist das ein Text mit sehr viel Details. Ein Text, der vielen von uns bekannt ist, vielleicht schon von klein auf von der Kinderstunde. Dieser Text ist die Auswirkung von dem, was im Kapitel vorher schon angekündigt wurde. Apostelgeschichte 2, Vers 43 heißt es: Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und eins dieser Wunder, dieser Zeichen, von der erfahren wir jetzt, Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 11. Und ich möchte uns das jetzt zunächst lesen. Und während des Lesens ist es vielleicht gut, dass wir bei dieser doch so bekannten Geschichte für manch einen mal genauer hinhören und hinschauen. Vielleicht mal die einzelnen beteiligten Personen uns anschauen, wie reagieren die, was machen die. Weil ich denke, das lohnt sich in diesem Text, um etwas dann auch mitzunehmen für uns. Apostelgeschichte 3, ab Vers 1 bis Vers 11. Die Heilung eines Lahmgeborenen. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Bettler nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach: Sieh uns an! Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach: Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, des Nazoräers, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomonshalle genannt wird. Soweit der Text, den wir uns jetzt einmal näher anschauen wollen. Wir erleben hier einen Text, der wunderbar ist, finde ich jedenfalls. Wir haben hier einen Text im wahrsten Sinne des Wortes, der einen bewegen kann, der eine bewegte Geschichte erzählt, eine bewegte Begebenheit. Es ist ein wunderbarer biblischer Bericht, vielleicht wird er deshalb auch gerne eben für die Kleinsten schon genommen, von dem man die Botschaft weitersagen will. Es ist ein Bericht, der lebendig ist, der spannend ist, ein Bericht sogar mit einem Happy End. Es gibt viele Einzelheiten, die einem sehr nahe gehen, es ist sehr gut ausgemalt, ausgeschmückt und es lohnt sich, eben deshalb diese Details und die Beteiligten sich näher anzuschauen. Wir finden hier in Kapitel 3 das erste beschriebene Wunder nach Himmelfahrt und Pfingsten, wenn man mal Pfingsten als Wunder mal außen vor lässt. Ja? Das erste Wunder, was uns hier beschrieben wird. Und es spielt sich in Jerusalem ab, die Szene, die spielt an der schönen Pforte, an dem Haupteingang des Tempels in Jerusalem. Man erreichte dieses Tor über eine Terrasse von 12 flachen Stufen, die man hinhochkommen musste. Und da hatte man wahrscheinlich schon genügend Zeit, dieses Tor zu bestaunen. Es war aus feinsten, glänzenden Messing gefertigt, prunkvoll, heute würden wir vielleicht schon sagen, übertrieben prunkvoll geschmückt, verschwenderisch verziert. Dieses Tor war für seine großartige Schönheit bekannt, deshalb auch der Name. Schöne Pforte, schönes Tor. Und auf ihren Stufen eben legte man die Gelähmten ab oder die Leute, die um ein Almosen baten. Und hier lag auch dieser lahmgeborene Bettler. Und diesen Bettler, den lohnt es sich vielleicht, wenn wir uns den einmal näher anschauen. Was erfahren wir denn von ihm? Nun, was wir von ihm nicht erfahren, ist der Name. Seinen Namen finden wir hier nicht, aber sonst wird uns sehr viel von ihm beschrieben, was ihn kennzeichnete. Gleich zum Anfang Vers 2. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Der lahme Bettler ist hilflos. Das ist das Erste, was wir hier erfahren. Vom Mutterleibe an, also seit seiner Geburt, ist er lahm. Er weiß nicht, was es bedeutet, zu laufen. Er weiß nicht, was die ersten Schritte sind. Er weiß nicht, wie sich das anfühlt. Er ist über 40 Jahre alt, erfahren wir Apostelgeschichte 4 im Vers 22. Und er kann nicht mit seinem Rollator, mit seinem Rollstuhl mal schnell hinfahren zum Tempel. Nein, er wird jeden Tag dorthin getragen. Tag ein, Tag aus, dasselbe Geschehen. An immer gleicher Stelle, in immer gleicher Weise. Er ist allen bekannt, heißt es im Vers 10 hier und im Vers 16 nochmal weiter. Er gehört quasi zum Inventar, könnte man meinen, oder? Schon seit Ewigkeiten liegt er darum, hilflos. Im Vers 3 erfahren wir noch etwas. Als dieser lahme Bettler Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollen, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Der lahme Bettler ist nicht nur hilflos, sondern auch mittellos. Er ist wirklich mittellos und nicht wie manch einer heutzutage, den man da sieht in der Fußgängerzone, der lahm scheint, eine Decke drüber hat und wenn wir dann sehen zur Mittagszeit, nimmt er die Decke weg und läuft nach Hause mit einem Sack voller Geld. Dieser war seit 40 Jahren lahm, seit seiner Geburt. Und er hatte auch keinen, der für ihn sorgt. Deshalb musste er betteln, um Almosen bitten. Die griechische Verbform, die hier für bitten steht, die kennzeichnet ein ganz eindrückliches Betteln, ein eindringliches, anhaltendes, vielleicht zudringliches Betteln. Und man kennt das vielleicht von Leuten, ja? Wenn man manchmal durch die Großstädte geht, dann sieht man das, wie das funktionieren kann. Und sagt, boah, es ist ja schon lästig, wie das hier funktioniert. Er lag jetzt vor dieser schönen Pforte. Er hat sie Tag ein, Tag aus gesehen. Diese schöne Pforte war für ihn aber eine bittere Pforte. Warum? Nicht nur, dass er seinen kümmerlichen Lebensunterhalt erbetteln muss, diese Pforte schloss ihn auch vom Gottesdienst aus. Er durfte nicht hinein in den Tempel. Er galt als Lahmer, als unrein. Er war ausgeschlossen von der Gemeinschaft, die dahinter war. Er hatte vielleicht vom Erzählen gehört, was da alles passiert, wie das im Tempel aussieht. Er selbst konnte weder dorthin laufen, noch wurde er hineingetragen. Der Zugang war ihm verwehrt. Und wenn man sich das mal anschaut, sich überlegt, wie mag das wohl ausgesehen haben, dann war das wohl ein elendes Bild, oder? Dass er da abgibt, wie er da rumliegt, nichts alleine kann, Tag ein, Tag aus, hilflos und mittellos da liegt. Klar, dieser Kontrast ist vielleicht auch gut für die Kasse gewesen, ja? Wenn die Leute zum Gottesdienst gingen, zum Opfern gingen, wenn die Frommen vorbeikamen, dann sahen sie nicht nur das Schöne, dann sahen sie auch das Elend und wurden daran erinnert, wir sollen ein Almosen geben, ja. Aber ihm half das nicht weiter. Und nun sieht unser Lahmgeborener hier diese beiden Männer kommen. Er sieht sie, ohne sie wirklich anzusehen. Mit gesenktem Kopf nimmt er sie wahr und er sieht da ein paar Männerbeine. Ob das ein schöner Anblick war, naja, es war kein besonderer Anblick für ihn damals. Tag ein, Tag aus sah er solche Beine. Und er spricht sie an, wie er unzählige vor ihm wahrscheinlich angesprochen hat, um eben ein Almosen zu bekommen. Alles scheint wie immer. Er bittet um eine Gabe und die beiden bleiben stehen. Okay, vielleicht hat er heute wieder Glück. Und die beiden geben ihm auch was in die Kasse, damit er was zum Essen hat. Hilflos und mittellos sitzt er da. Ich habe mich gefragt, ist er auch hoffnungslos? Was erwartet er denn überhaupt? Erwartet er mehr als so einen kleinen Groschen, dass er was zu essen bekommt? Was erwartet er denn? Erwartet er mehr als nur die kleinen Gaben der Tempelbesucher, die er immer bekommt? Er lebte von diesen kleinen Gaben, ja, das war für ihn wichtig. Und sicherlich hatten doch auch Petrus und Johannes, diese beiden Männer, etwas für ihn dabei. Wenn sie schon stehen bleiben? Was erwartet dieser Mann? Was erwarten wir denn? Und geht es uns nicht manchmal auch so, wie diesem armen, lahmgeborenen hier? Hilflos, mittellos, hoffnungslos? Kennen wir solche Lebensumstände? Nun gut, wir sind alle nicht von lahm geboren oder von Geburt an lahm. Wir haben wenige körperliche Einschränkungen, denke ich, oder? Und keiner von uns, der heute Morgen hier sind, muss irgendwie betteln. Uns geht es doch gut. Und doch hat jeder von uns so manches in seinem Leben, das ihn belastet, das ihm auf der Seele liegt. Ich denke, das kann keiner abstreiten. Manchmal merken wir es vielleicht gar nicht, wie starr und unbeweglich wir geworden sind. Da merken es andere und sprechen uns an, sagen, Norbert, was ist mit dir heute los? Siehst du komisch aus. Ja. Manchmal halten wir vielleicht Veränderungen auch für gar nicht mehr möglich. Und ich denke auch, dieser lahme Bettler, auch der wird doch nicht mit einer Veränderung gerechnet haben, dass er plötzlich laufen kann, oder? 40 Jahre lag er doch schon hier. 40 Jahre war er in diesem scheinbar nie endenden Hamsterrad, in diesem Kreislauf gefangen. Er wird hingetragen, bettelt den Tag, geht mit den Groschen nach Hause. Nee, geht ja nicht. Wird getragen nach Hause, ne? Tag ein, Tag aus. Wenn wir wirklich ehrlich in uns hineinblicken, ich denke, dann wissen wir sehr wohl, dass es da Sachen gibt, die uns quälen, die eben nicht so einfach wegzuwischen sind. Für den Lahmgeborenen war eins klar, er braucht Hilfe. Und das sah man ihn eben an. Seine ganze Erscheinung vor diesem Tor, denke ich, die schreit das raus. Ich brauche Hilfe. Er konnte nicht alleine überleben. Ich denke, wir tun uns schwer damit, das auszusprechen, oder? Ich brauche Hilfe. Wann habt ihr das letzte Mal gesagt? Laut gesagt vor anderen? Ich brauche Hilfe. Wann habt ihr das letzte Mal euch eingestanden? Oh, ich komme nicht alleine klar. Das macht man nicht gerne, oder? Ich mache das jedenfalls nicht so gerne, zuzugeben, dass ein Problem da ist, was ich nicht lösen kann. Ich kann doch fast alle Probleme alleine lösen, ja? Aber nein, es gibt viele Dinge in meinem Leben, die ich auch nicht alleine lösen kann, wo ich Hilfe brauche. Und manchmal fällt einem das sehr, sehr schwer, das einzugestehen. Und die Gründe dafür, die Hilflosigkeit einzugestehen oder eben nicht einzugestehen, die mögen viel zahlreich sein. Manchmal ist es vielleicht unser Ego, unser Stolz. Was soll denn die andere Person denken, wenn ich jetzt sage, ich brauche Hilfe? Ja? Wie sieht das denn aus? Ich, der sonst so stark bin, ich brauche Hilfe? Man will gar nicht zugeben, dass man vielleicht bewegungslos ist, dass man es eben nicht alleine kann. Da ist falscher Stolz da, da ist vielleicht auch Angst da vor der Reaktion der anderen, dass die ja nicht sagen, Norbert, du? Hätte ich ja nicht gedacht von dir. Helfen wir denn eigentlich immer so, ohne was zu sagen? Oder sagen wir nicht, naja, ich dachte, du schaffst es alleine, komm, das kriegst du alleine hin, das sind oftmals Antworten, die doch kommen, ja? Wird schon klappen, ich habe gerade keine Zeit. Und aus unserer Erfahrung heraus sagen wir dann vielleicht gar nicht mehr, wenn wir Hilfe brauchen. Ja, es ist nicht immer einfach, seine Hilflosigkeit zuzugeben, aber eins ist klar, wenn wir den Mund nicht aufmachen, nicht um Hilfe bitten, dann wird es schwer, Heilung zu finden, oder? Dann wissen viele das gar nicht. Wechseln wir mal die Blickrichtung und schauen mal weg von dem Lahmen und schauen mal hin zu Petrus und zu Johannes. Gleich zu Beginn erfahren wir von ihnen etwas, dass sie nämlich in Bewegung sind. Da haben sich also zwei aufgemacht, Vers 1. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Der Weg in den Tempel war bei den ersten Christen noch die Gewohnheit gewesen. Das gehörte zu ihrem Alltag. Kapitel 2, Vers 46 in der Apostelgeschichte heißt es, täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Das war klar, sie gehen noch in den Tempel. Was aber auch klar war, ist, der Tempel diente ihnen nicht mehr als Opferstätte, so wie den anderen. Sie kamen hierher, um sich zu versammeln und um zu beten. Und Lukas nennt uns hier sogar die Uhrzeit, so detailgenau ist er. Es ist um die neunte Stunde, die Stunde des Gebets, 15 Uhr am Nachmittag, die Zeit des Abendgebets. Da kommen Petrus und Johannes anmarschiert. Auch nach Pfingsten, das fällt hier auf, halten sie sich noch an feste Gebetszeiten. Und man kann sagen, Mensch, konnten die das Alte noch nicht ablegen? Man mag sich fragen, ist das gut oder schlecht? Sollten die Christen nicht zeigen, wir sind anders? Wir beten ständig, nicht nur zur Zeit des Gebets. Da kann man lange diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Klar ist aber eins, wenn man nicht regelmäßig betet, dann betet man bald gar nicht mehr. Und daher muss man sich überlegen, wie regelmäßig bete ich denn? Und man muss dabei sehen, dass Regelmäßigkeit nicht mit Routine verwechselt werden muss und feste Sitte nicht mit leerer Form. Beten ist wichtig, das haben wir zu Beginn vom Heinz gehört. Wichtig für unser Leben. Ein kleines Wort ist mir hier noch eingefallen, was ich euch mal eingerahmt habe. In der Elberfelder steht das hier, dass sie zusammen unterwegs waren. Zusammen. Ich denke, wie schön ist es, wenn wir im Alltag nicht alleine unterwegs sein müssen, oder? Wenn es dort Glaubensgeschwister gibt, die man an seiner Seite weiß. Dass man weiß, ja, da sind andere da. Gerade in den Zeiten von Corona ist es doch gut, dass wir zusammen unterwegs sein dürfen. Egal wie verbunden wir sind, über Skype oder jetzt wieder hier, ist das nicht wunderbar? Ist das nicht ein Vorrecht? Ein Vorrecht, welches aber nicht nur die ersten Jünger haben, sondern was auch wir haben dürfen heute und was wir auch heute praktizieren dürfen. Denn es tut so gut, gemeinsam in Bewegung zu sein. Denn dann können wir helfen, dann können wir einander stützen, dann können wir einander ermuntern, dann können wir uns stärken, dann können wir uns motivieren oder auch korrigieren. Dann können wir vielleicht auch Ansporn sein für jemanden, der nicht so gut drauf ist. Dann können wir Vorbild für ihn sein. All das bringt gemeinsam unterwegs sein mit sich, diese gemeinschaftliche Bewegung. Auf ihrem Weg kommen sie nun an dem lahmen Bettler vorbei. Und da ist es gut, sich mal hier die Abfolge anzuschauen. Was tun sie hier ganz konkret? Was machen sie, wie reagieren sie? In Vers 4 erfahren wir zunächst Folgendes. Sie sehen hin. Vers 4, Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn und sprach: Sieh uns an. Sie sehen ganz konkret. Sie verschließen ihre Augen hier nicht vor diesem Leid. Oh, da liegt der Bettler, komm, schmeiß ihn bloß nicht angucken. Ist ja peinlich, dass das in unserem Volk passiert, wo Gott uns doch was ganz anderes angewiesen hatte, dass es keine Armut geben sollte. Nein, sie sehen den Lahmen, sie sehen ihn nicht nur und sehen durch ihn hindurch, sondern sie nehmen ihn wahr und nehmen ihn ernst. Ja? Nicht umsonst sagt doch Petrus hier, sieh uns mal an, wir schauen dich auch gerade an. Sie sehen den Einzelnen und sie ermutigen ihn hier, einfach Augenkontakt aufzunehmen, ihnen in die Augen zu sehen. Ich denke, dieses Sieh uns an, dieses Sehen, das bewirkt hier etwas, was wir auch sofort lesen können im Vers 5, nämlich, dass die Distanz weg ist, dass eine Nähe aufgebaut wird. Dass ich sage, ja, hier entsteht Zutrauen, ein persönlicher Kontakt und vielleicht auch Hoffnung. Vers 5, der Bettler aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Jetzt war er da, jetzt schaute er auf, jetzt schaute er hin. Und Petrus, ja, schau uns mal an, siehst du, wir haben nichts. Nee, er sagt zunächst etwas anderes. Ja, er redet, er sagt, er hat nichts, aber was er ihm dann sagt, ist ein wunderbarer Zuspruch. Zunächst enttäuscht er die Erwartung. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht, um im gleichen Atemzug ihm einen wunderbaren Zuspruch zu geben. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners steh auf und geh umher. Es bleibt nicht nur beim Sehen, er redet hier ganz konkret mit ihm. Und dann geht Petrus noch einen Schritt weiter. Es bleibt nicht nur beim Reden und beim zugesprochenen Wort, sondern er macht noch mehr. Petrus nimmt ihn an die Hand, erfahren wir hier Vers 7. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtet ihn auf. Er handelt also auch. Ja? Er handelt. Petrus hilft ihm so, den ersten Schritt im Glauben zu gehen, diesen ersten Schritt zu tun. Er reagiert in Wort und in Tat. Und was dann geschieht, ist ein Wunder. Was ist ein Wunder? Ein Wunder, das ist ein unerklärlicher Vorgang, oder? Ein außergewöhnliches Ereignis. Ein Wunder im biblischen Bezug, das weist auf Gott hin. Das weist auf ihn hin. Es ist ein Geschehnis, das Erstaunen bei uns Menschen hervorruft. Wir sagen, boah, habe ich noch nie erlebt. Etwas, was ich mir auch nicht erklären kann mit meinen fünf Sinnen. Etwas, das meinen Erkenntnishorizont übersteigt. Und genau das passiert hier. Vers 7. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Wir haben hier keinen langsamen Genesungsprozess. Sofort passiert hier etwas. Und das ist ein Kennzeichen von göttlichen Wundern. Sofort passiert es, uneingeschränkt und anhaltend. Und nicht nur von kurzer Dauer. Das, was nicht mit Geld zu bezahlen ist, das kriegt er kostenlos, der lahme Bettler. Der Lahme, er bekommt nicht nur etwas, sondern er bekommt alles. Eine ganzheitliche Heilung, wird man heute sagen, oder? Denn die Heilung ist nicht nur körperlich, sondern auch innerlich. Er ist umfassend heil geworden. Sein Leben hat eine ganz konkrete Wende bekommen, die herausragend ist. Und jetzt kommt unserem Text auch richtig Bewegung auf, oder? Plötzlich ist da eine Dynamik da, die vorher gar nicht zu sehen war. Da liefen zwei die Tempeltreppen hoch und der andere lag einfach statisch da gelähmt. Und jetzt umgibt diesen Gelähmten plötzlich eine nie dagewordene Dynamik. Etwas völlig Neues, etwas, was er nicht kennt. Er weiß nicht, wie es sich anfühlt, aufzustehen. Und plötzlich merkt er das. Boah, da passiert was. Ich kann aufstehen. Und mir wird geholfen dabei. Und dann merkt er, oh, es geht auch ohne Hilfe. Ich kann mich bewegen, ich kann springen, ich kann rumlaufen. Können wir uns vorstellen, wie der rumgehopst ist? Der muss doch rumgelaufen sein wie so ein Gummiball, oder? Einfach, boah, es funktioniert, es geht, ich kenne das gar nicht. Der hat nicht wie ein Kleinkind, wie wir das noch vor einigen Wochen bei den Kleinen hier gesehen haben, von Fenchels, nicht erstmal langsam hoch umkippen, oh, die Beine, die sind wohl zum Laufen da. Nee, der konnte aufstehen, rumspringen, rumlaufen. Das war das Wunder. Und noch ein weiteres Wunder passiert, er beginnt nämlich Gott zu loben. Und das ist nicht nur Ausdruck seiner Dankbarkeit, sondern das ist eben Ausdruck seines neuen Lebens. Ja? Ausdruck, dass er weiß, wem er das Ganze zu verdanken hat hier. Der Geheilte weiß auch, wo sein Platz ist. Er sucht sofort die Gemeinschaft. Er sucht sofort die Gemeinschaft mit diesen Männern, die wir haben. Und er trat mit ihnen in den Tempel und ging umher und sprang und lobte auch dort Gott. Endlich durfte er hinein. 40 Jahre war ihm das der Wert. Und er weiß, ja, hier will ich rein. Er ist nicht als erstes losgerannt nach Hause und hat vielleicht deinen Nachbarn, jetzt guck mal hier, ich kann jetzt laufen, hey cool, ihr braucht mich heute Nachmittag nicht abholen oder heute Abend. Er weiß, wo er hin muss. Er geht durch dieses Tor hinein. Und das ist Ausdruck eben seines neuen Lebens. Er weiß nämlich ganz genau, wer ihm geholfen hat. Nicht eine magische Macht von zwei Heilenden hier, die da sind, zwei Heilern, sondern das gehorsame Vertrauen. Der Lahmgewordene erfolgt der völlig absurden Aufforderung, die er vorher nicht gehört hat. Steh auf und geh. Das soll er tun, das macht er. Beim Glauben liegt hier der Kern der Aussage. Glaube an seinen Namen. Und das macht Petrus auch im Vers 16, ein Vers, der in seiner Predigt später vorkommt, den wir noch nicht gelesen haben, dann noch sehr, sehr deutlich. Im Vers 16, Apostelgeschichte 3, Vers 16 lesen wir da. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Keine Zauberei, sondern im Namen Jesu umschreibt ihr das Geheimnis. Das ist das, was Petrus ihm zugesprochen hat. Im Namen Jesu Christi, des Nazareas. In dessen Namen wird das Unmögliche möglich. Im Namen Gottes, im Namen Jesu. Und im Namen Jesu, das heißt eben, der Befehl ist hier nicht aus eigener Kraft heraus, aus eigener Vollmacht gekommen, sondern aus der Vollmacht Jesu ist hier etwas passiert. Jesus ist der eigentlich Wirkende, auch wenn er nicht körperlich anwesend ist. Sein Wille geschieht hier und seine Macht wird sichtbar. Das ist das, was der Lahmgeborene erfahren darf. Heute, da sind Namen Schall und Rauch. Wer kennt auch den letzten Superstar? Wer kennt auch den vorletzten Bundespräsidenten? All diese Namen, ja, wenn wir nachdenken, fallen sie uns irgendwann ein. Hier war es anders. In der Antike, da stand der Name für die Person seines Trägers. Damit verband ich, wer das ist, was er getan hat. Und Petrus errechnet hier eben mit der Gegenwart und wirksamen Macht des auferstandenen und lebendigen Christus. Deshalb geschieht hier dieses Wunder. Ich denke, bei diesen beiden Personen, bei Petrus und Johannes, finden wir drei wunderbare Dinge, die wir für uns mitnehmen können. Sehen, reden und handeln im Namen Jesu. Offene Augen, die stehen hier am Anfang des Wunders. Ja? Sie schauen hin, sie sehen ihn. Sie schauen aber nicht nur hin und sind beschämt, sondern es folgen auch Worte. Und es bleibt auch nicht nur bei diesen Worten, die wir vielleicht auch manchmal haben, sondern es kommt hier auch ein Handeln dazu, es folgen Taten. An dem Punkt dürfen wir uns natürlich auch fragen, wie das bei uns aussieht. Machen wir das denn auch so in unserem Alltag? Sehen wir da? Reden wir da? Handeln wir da? Läufst du mit offenen Augen durch die Welt oder sind deine Augen zu oder so auf Durchzug geschaltet? Ja? Ich sehe Anita schon, aber naja, Anita halt. Ja? Oder sehe ich da sehr viel mehr? Sehe ich mal bewusst hin? Sehe ich vielleicht nur mich und meine Probleme und habe gar keinen Blick mehr frei für den anderen? Ich habe mich wirklich für mich persönlich gefragt, Norbert, siehst du diese drei Dinge, sehen, reden und handeln? Und ich habe gemerkt, im Alltag, nein, nicht immer. Und das ist ganz schade, weil es so wertvoll ist, wenn wir das anwenden würden. Und noch etwas ist hier sehr, sehr wertvoll. Wir finden nämlich hier ein Grundprinzip, das für uns auch gilt. Ein Grundprinzip, das wir auch heute noch anwenden dürfen oder was heute zur Anwendung kommen darf, dass uns nämlich Gottes Geist in Bewegung setzen möchte, so wie er den Petrus und Johannes hier bewegt hat. Die Frage ist, bist du dazu bereit? Bist du bereit, dich überhaupt bewegen zu lassen? Bist du bereit, deine Komfortzone zu verlassen? Oder sagst du, nee, ist gerade so gemütlich hier. Nochmal eine kurze Rückblende, 31 Jahre zurück. Es war auch für mich ein ganz wichtiger Sommer. Vor 31 Jahren haben sich Christen aus der ganzen Welt, einer aus Amerika, aus Grönland, aus England, aus Deutschland, auf den Weg gemacht nach Tschechien, auf einen kleinen Campingplatz. Sie haben sich bewegen lassen von Gott dorthin. Und sie haben nicht nur da gekämpft, sondern sie haben einfach die Augen aufgemacht, haben geschaut, wer braucht hier Gott? Sie haben den Mund aufgemacht, haben geredet von diesem Gott, von Jesus Christus. Und sie haben dann auch gehandelt, sie haben mich eingeladen zum Lagerfeuer abends. Weil sie das getan haben, konnte Gott sie gebrauchen. So durfte ich vor 31 Jahren im Sommer Jesus kennenlernen. Für mich war das ganz einschneidend. Und es ist wunderbar, wenn wir das auch machen können und das nicht vergessen, wie es uns vielleicht erging. Hätten sich diese Menschen nicht aufgemacht, würde ich wahrscheinlich nicht heute hier stehen. Es ist ganz viel in meinem Leben passiert, wo ich dankbar bin, genauso wie dieser Lahme. Nein, ich war nicht gelähmt, mir ging es gut. Und trotzdem fehlte mir das, was jeder von uns braucht, Jesus Christus im Herzen haben. Was hier wunderbar ist, und was wir hier auch sehen können in diesem Text, das ist die Freude. Ich habe mich damals auch sehr gefreut. Ich bin nicht rumgesprungen und rumgehupft, aber mein Herz hat gehüpft. Hier kann man das sehen, bei dem Lahmgeborenen. Da bleibt nichts verborgen. Und an dem Punkt dürfen wir uns natürlich auch fragen, wie ist das? Bleibt unsere Freude denn verborgen über die vielen kleinen und großen Wunder, die wir in unserem Alltag erleben? Oder nehmen wir das schon gar nicht mehr wahr, wie gut es uns geht, wie viele Wunder wir erleben? Es wäre schade, wenn wir nicht die Freude zeigen, die Jesus in unseren Alltag hineinbringt. Warum? Weil andere das wahrnehmen, andere sehen das. Und dann ruft das eine Reaktion hervor. Wie hier auch bei diesem Lahmgeborenen. Vers 9 bis 11, da lesen wir die Reaktion. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während aber den Petrus und Johannes festlief, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomonshalle genannt wird. Das, was hier geschehen ist, bleibt nicht unbemerkt, weil der eben hin und her flitzt. Ja? Weil er eben Gott lobt und Gott dankt für das, was er getan hat. Und die Menschen sehen, hier ist etwas Unbegreifliches geschehen. Das ist nicht nur unbegreiflich für uns heute, sondern auch unbegreiflich für die Menschen damals gewesen. Die Zuschauer, sie kommen in Staunen. Sie kommen ins Wundern, sie kommen ins Nachdenken, sie kommen ins Rätseln. Wie kann das sein? Und das kann auch passieren, wenn sie unser Leben vielleicht sehen und wir von Wundern berichten, kleinen und großen. Dann werden sie auch Reaktionen zeigen. Dann werden sie auch genau hinschauen. Und dann werden sie auch vielleicht ins Nachdenken kommen. Hier wussten sie, das ist ausweglos. Das kann gar nicht sein. Das Schicksal war besiegelt von diesem Mann. Und doch erleben sie dieses Wunder. Petrus und Johannes, sie erleben hier zum ersten Mal eine Heilung, ohne dass Jesus körperlich anwesend ist. Sie erleben das, was er ihnen verheißen hatte, von dem wir in Markus 16 lesen können, dass das passieren wird. Und Petrus ist nicht nur baff, sondern er schaut auch wieder genau hin. Er sieht, die Leute kommen. Er kann ja auch nicht weg, er wird ja gerade festgehalten vor dem Lahmen. Ja? Er kann sich gar nicht entziehen, aber er sagt, das ist auch gut so, dass ich nicht weg kann. Jetzt ist es wieder Zeit, sehen, reden, handeln. Und genau das tut er, indem er dann seine Predigt, die zweite hält. Die zweite Predigt, die ganz große Auswirkung hat. Aber das finden wir ab Vers 12 in einem ganz anderen Text, den wir uns vielleicht ein anderes Mal anschauen. Jetzt möchte ich kurz zusammenfassen. Ich denke, wir haben hier eine bewegende Geschichte, die deutlich macht, wir haben einen lebendigen Gott. Und ich denke, wo man einen lebendigen Gott hat in seinem Herzen, wo man an einen lebendigen Gott glaubt, da sollte auch Leben dann drinne sein. Da gibt es dann auch Bewegung. Da liegt es an uns, dass wir uns vielleicht bewegen lassen müssen. Und da sind mir in diesem Text eben einige Fragen gekommen. Natürlich die erste Frage, bist du schon überhaupt unterwegs mit Jesus? Hast du ihn schon kennengelernt, so wie ich vor 31 Jahren? Und wenn du ihn kennengelernt, bist du denn schon überhaupt in Bewegung? Oder herrscht in deinem Leben Stillstand? Stillstand kann ja verschiedene Ursachen haben, haben wir gemerkt, ja? Vielleicht sind wir bewegungslos, weil einen die Umstände lähmen. Vielleicht bist du aber auch nur einfach ein Bewegungsmuffel, ein Notorischer, der sich gar nicht gerne bewegt, der immer eine gute Antwort hat. Bewegung, ja, aber, das ist ja anstrengend, da kann ja was passieren, das ist ja gefährlich. Ja? Zu welcher Gruppe gehörst du? Am Beginn unseres Berichtes haben wir hier auf der einen Seite den lahmgeborenen Bettler gesehen, bewegungslos, hilflos, mittellos und hoffnungslos. Auf der anderen Seite waren Petrus und Johannes zu sehen, oder? Die waren gemeinsam in Bewegung, gemeinsam unterwegs. Sie reden, sie sehen, sie reden und sie handeln im Namen Jesu. Am Ende steht etwas ganz Dynamisches, ein Wunder ist geschehen. Gott wird verherrlicht. Dieses Wunder, es ist nicht nebenbei passiert, im Vorbeigehen. Petrus und Johannes sind nicht einfach die Treppen, ja, komm, steh auf, lauf mal. Nein, es forderte Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit brauchen auch wir, denke ich, in unserem Alltag. Aufmerksam sein ist für uns wichtig. Aufmerksam so, vielleicht der Lahmgeborene, wieder Lahmgeborene. Aufmerksam, um etwas zu erwarten, um etwas zu empfangen. Und andererseits dürfen wir aufmerksam sein, wie Petrus und Johannes, aufmerksam, um etwas zu tun, um wirklich zu handeln. Ich denke, es ist ganz egal, auf welcher Seite wir gerade stehen. Für uns gilt alle eins, Gottes Geist möchte uns in Bewegung setzen. Er will dich und mich in Bewegung setzen, er will uns verändern, er will nicht, dass wir da stehen bleiben, wo ich vor 31 Jahren stand, wo ich nicht mehr wusste, was eine Bibel richtig ist, wie sie aufgebaut ist, wer Gott ist. Nein, Gott möchte weitergehen, er möchte, dass wir uns entwickeln, dass wir vorankommen, dass wir wachsen im Glauben. Dazu ist es aber wichtig, wirklich aufzustehen. Und deshalb diese Aufforderung hier, die Petrus diesem Lahmgeborenen zuspricht. Dieser Aufruf hier, dieses Wort uns auch zuspricht oder zuruft. Steh auf und geh. Steh auf und geh den ersten Schritt, vielleicht ganz neu. Denn auch dir gilt diese Zusage. Steh auf und geh. Versuch es doch zumindest, mal um Hilfe zu rufen und zu sagen, dass du allein nicht klarkommst, dass du gelähmt bist. Zeig das und dann wirst du merken, wenn wir das Jesus sagen im Gebet, dann wird Veränderung passieren. Dann wird er eingreifen. Vielleicht nicht so, wie wir das immer erwarten. Auch der Lahmgeborene hat nicht erwartet, plötzlich laufen zu können nach 40 Jahren. Er hatte ein Almosen erwartet und wurde überreich beschenkt. Und ich denke, das dürfen wir im Alltag auch erfahren, dass Gott uns überreich beschenkt. Viel mehr, als wir vielleicht erwarten. Ich denke, wir sind Gerufene oder eigentlich auch Berufene. Uns gilt Gottes Zusage, dass es anders werden kann, dass wir heraustreten können aus unserem Gelähmtsein, dass wir aus unserer Eingeengtsein einfach, dass wir das sprengen können. Und ich denke, das eröffnet doch jedem von uns neue Möglichkeiten. Das schenkt neue Hoffnung, das gibt neuen Mut und das darf unserem Leben eine ganz neue Dynamik geben. Und das wünsche ich uns, dass mir das gelingt und dass euch das gelingt. Und vielleicht an alle, die schon lange unterwegs sind. 31 Jahre ist das lang. Ich bin dankbar, dass wir schon 31 Jahre sind. Manch einer ist vielleicht schon viel länger im Glauben dabei. Aber da ist es wichtig, vielleicht auch mal aus dem Alltagstrotz sich herausreißen zu lassen und das neu zu hören. Diese Aufforderung zu hören, doch steh doch ganz neu auf und lauf nicht immer so in diesem Hamsterrad. Und das ist auch das Wichtigste, was am Ende hier steht. Es geht nicht darum, planlos in Bewegung zu sein. Hauptsache, ich wusel irgendwo rum, bin am Ende des Tages völlig fertig und sage, ich habe mich bewegt. Bewegung ist immer wichtig, dass wir das Ziel im Auge behalten, nämlich Christus im Blick zu haben. Aufzusehen zu ihm, dann aufzustehen, sich in Bewegung zu setzen. Sehen, reden und handeln im Namen Jesu. Das wünsche ich uns, dass wir das neu machen können. Dass uns das gelingt, mit Jesus unterwegs zu sein. In meinem Kalender fand ich einen sehr schönen Ausspruch. Dieser Ausspruch ist angelehnt an einen Bibelvers im 1. Korintherbrief, 1. Korintherbrief 10, Vers 13. Und dann setzt er noch etwas nach. Und den möchte ich uns zum Abschluss weitergeben. 1. Korinther 10, Vers 13, da heißt es zunächst, Gott ist treu, er wird uns nicht über unsere Kraft hinaus prüfen. Und dann folgt die Ergänzung, es ist Zeit aufzustehen und zu gehen. Amen.